Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert.
Natürlich klar, ne? Die drei großen Bs, eine Trinkhalle, ne? Bundeswehrflecktarn, böse Onkels, beim Imperator nichts Neues. Klar, hör mal, läuft!
Ich bin Andy.
Ich bin Santa.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Nico.
Ich bin der Dennis.
Und schönen guten Abend heute in kompletter Runde hier bei Episode 64 Bad Abmalstromkomplex Römisch 18. Wir sind wieder da und wir nähern uns tatsächlich dem Ende des ersten Imperial Armor Buches über den Badabor. Eine Folge danach noch und wir sind, glaube ich, durch. Und dann pauen wir noch so ein paar Status-Füller ein und dann würden wir uns dem zweiten Buch widmen. Ja, wollen wir erstmal nach diesem fantastischen Intro von Lutz, vielen, vielen Dank, wollen wir uns erstmal dem Butter Progress widmen oder gibt es noch irgendwas anderes, was wir sagen müssen, außer dass wir die nächste Folge, die ihr hört, wird wahrscheinlich eine Frage-Antwort-Folge zu Ehren von 1000 Followern sein und danach ist auch schon unser Auftritt auf dem Unleash the Kraken Festival 21. Oktober.
1000 Follower für den Imperator.
Genau.
21. Oktober.
Der 21. ist der Samstag.
Oktober. Ja.
Richtig.
Dann wird es der sein.
Oh, dann bin ich gerade.
Einen Tag nach meinem Geburtstag.
Ja. genau.
Fehler erkannt.
Falls ihr euch uns live
seht, jetzt kannst du nicht mehr.
Holt euch Tickets fürs Unleash the Kraken Festival. Den direkten Link dazu findet ihr in unserer Instagram-Bio über unseren Linktree. Ja. Wollen wir zum Butter Progress kommen, wenn ihr nichts mehr habt?
Ja. Ich habe noch was, und zwar soll ich allen hier Anwesenden gerade liebe Grüße vom lieben Eike ausrichten.
Ach, wie schön. So,
damit habe ich das gemacht.
Oh, danke.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank, lieber Eike.
Das ist lieb.
Ja, dankeschön.
So, das war's.
Das geht runter wie Öl.
Immer gut.
Butter Progress.
Ja, also das geht bei mir schnell. Ich habe keinen wirklichen Butter Progress, aber ich habe einen 30k Progress und jetzt den Empress Children Terminator fast fertig und mit dem Iron Warrior Terminator angefangen für den Marathon.
Ja, Marathon, da steht auch bei mir alles im Zeichen. Das ist ja eine Veranstaltung, die Magabotato jeden Oktober macht. Und da bin ich auch natürlich voll in Gange und ich bemal gerade meine 1988er-Style Carcharodons in diesem fantastisch gelb-schwarzen Tarnfarbschemata. Genau, und da bin ich voll drinne und versuche mir da ein Carcharodons-Kill-Team nach Butterboar-Regeln aus dem Boden zu stampfen. Und ja, wir haben jetzt tatsächlich den 6.10. und ich bin jetzt beim zweiten Modell von 42. 42 Modelle werde ich wohl nicht schaffen, aber ich glaube, mein Killteam kriege ich diesen Monat fertig. Also 8 Modelle sind mein bescheidenes Ziel und das werde ich, glaube ich, hinkriegen.
Bei mir sieht es gerade so aus, dass ich für die Holland Griffins mein Cyborg fertig bemale. Geil. Das ist mein großes Ziel für den Marathon dieses Jahr auf jeden Fall. Und generell noch das ein oder andere an Altlasten, so ungefähr 30 Marines der Holland Griffins, die auch noch darauf warten, gefinisht zu werden. Und dann habe ich auch noch 4 Panzer da stehen, die auch noch fertig gemacht werden müssen. Also das geht alles gerade so parallel bei mir voran. Mit dem Cyborg geht es schon mal sehr, sehr gut voran, muss ich sagen. Der ist wirklich jetzt fast fertig. Da fehlt echt nicht mehr viel und dann ist das Ding durch. Ich vermute mal,
das wird wunderschön.
Diesen Sonntag ist der fertig und dann geht es mit dem nächsten weiter.
Richtig gutes Ding. Viele Freehands. Ja. Freut euch schon mal alle, die den Dankeschön. Sehen werden. Freut euch schon mal drauf. Lohnt sich.
Ja, bei mir, ich habe ja bei der letzten Aufnahme meinen doch fulminanten Butter Progress erwähnt. Der stagniert. seitdem habe ich diesbezüglich gar nichts mehr gemacht. Aber das liegt eher daran, dass ich halt ein neues Projekt
Halt mal kurz ein.
Und
ich
zwar
würde hier meine Tonspur laufen lassen, aber könnt ihr meine Parts übernehmen zur Not? Ich muss mal eben zu meiner Tochter. Ich lasse hier laufen, aber macht mal ohne mich
einfach weiter. Genau, nee, also wie gesagt, da bin ich jetzt am Planen. Naja, was heißt schon planen? Komplett schon im Baumodus. Eine Killteam-Platte, eine etwas größere als sonst, so 36x24 Zoll ungefähr. Und da bin ich richtig heiß drauf. Ich habe sowas noch nie gebaut. Und genau, da habe ich ein YouTube-Video gesehen. Einmal ist gut, ich glaube 30 Mal, weil mich das inspiriert hat. Und zwar von dem YouTuber Papercuts. Und zwar, wie man ein Bayou baut. Also der hat ein Bayou-Diorama gebaut, so richtig mit Dschungel, mit richtig Sumpf und allem, was dazugehört. Und ja, das hat mich inspiriert, schon immer. Und naja, 30 Mal habe ich es nicht ohne Grund geguckt, sondern einfach mir ganz viel rausgezogen. Und genau, jetzt will ich sowas in groß, allerdings so eine Mischung aus Diorama und Spielplatte. Und da bin ich richtig heiß drauf.
Er ist richtig stark, also... Also das, was ich bis jetzt schon davon sehen durfte, sieht schon mal sehr, sehr grandios aus. Ich bin gespannt auf das, was da kommt. Und du hast ja auch schon mal den YouTuber das ein oder andere Mal, glaube ich, erwähnt, zumindest mir gegenüber. Und das ist echt ziemlich geil, was der macht. Und ich feiere das auch total, dass dich das so inspiriert hat, dann auch noch mal eine Platte zu bauen. Das ist natürlich ziemlich cool. Ich war ja auch leicht geflasht von diesen ganzen geilen, Geländebauspezies auf Instagram, YouTube und Co. Und hat er dann ja auch meine Relaisstation da ja gebaut für das Köln-Event letztens. Ja,
auch ein Megaprojekt.
Das ist... Danke, genau. Das war auch echt, also das war nochmal eine ganz andere Erfahrung irgendwie, weil da ist mir aufgefallen, Gelände bauen, also dann so richtig so eine Platte, das macht total die Birne frei. Das ist echt der Wahnsinn. Also ich konnte da richtig abschalten bei, das war... War ein bisschen wie.
Ja, das ist richtig witzig. Also, alleine hier in der eine kleinen Discord-Runde, die wir ja letztens hatten, in der Zeit habe ich ja ein Kilogramm Modelliermasse auf das Geländestück verteilt. Ein Kilogramm, das ist schon recht ordentlich gewesen. Naja, und. Richtig, ja, genau, das ist hart geworden. Nein, also es ist, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Halt, ne? So, das ist auf jeden Fall so mein Progress, weil man Badab auch drauf spielen kann.
Magst du mir nachher mal Link von dem Video schicken, bitte?
Apropos reingucken, Dennis, erzähl doch mal, was bei dir gerade so geht.
Ich habe auch ein wenig Badab Progress. Ich habe meine Sons of Medusa angefangen, beflügelt von der letzten Folge und der Vorbereitung davon. Davon habe ich jetzt.
Ja, voll.
Vielen, vielen Dank. Da habe ich jetzt die ersten vier fertig, also das erste Fireteam aus Breachern mit einem Veteran-Sergeant auch mit Schild. Das wird auch ein reines Schildträger-Team werden. Damit fange ich dann hoffentlich. Ne, ich muss mir noch neue Schilde drucken, fällt mir da gerade ein. Aber dann werde ich den Rest davon wahrscheinlich jetzt die Tage anfangen. Als
kann ich welche bei dir bestellen? Wow. Wenn du sowieso dann
gerne
den Drucker anschmeißt.
Gar kein Thema.
Ich finde die richtig geil mit diesen fetten Nieten da drauf, also mit diesen Spikes, das sieht echt ziemlich geil aus.
Ja. Ja, Shoutout und liebe Grüße an Bolterjugend Itstein, genau, die Schilde sind einfach der Wahnsinn. Wie so ziemlich alles von dem.
Ja, sie ist stark.
Ich bin
kann sich sehr sehen lassen.
Und dann haben wir hier in unserer Badab Malstrom Gruppe West, sind wir gerade dabei halt zu planen, wahrscheinlich dann auch immer wieder mal im Taschengelddieb in den Örtlichkeiten von denen, da halt auch eine Badab-Runde mindestens einmal im Monat uns zu treffen. Wir wollen dafür jetzt auch Platten bauen mit Gelände. Im Raum stehen, also so thematisch bzw. storymäßig angeschlossen an unseren Hyra-Event und diese Welt. Da stehen gerade im Raum drei Platten erstmal, meine ich. Einmal Fabrikwelt, dann fände ich so ein Kanalisationsding über in erster Linie Ebenen, fände ich ziemlich geil. Und beflügelt von dem Roman The Outer Dark, den ich gerade immer noch lese, weil ich ein verdammt langsamer Leser bin, eine Mausoleumswelt. Da planen wir gerade ganz viel. Der liebe René Radunz, der hat gesagt, ja, hier mit meinem geilen Foam-Schneidegerät da von Proxon, haue ich dir an einem Nachmittag so viele Grabsteine raus, wie du überhaupt verbauen kannst, sage ich, ja geil, Junge. Ne? Und dann mit Grabmalen mit irgendwelchen Space Marine Statuen drauf und sowas und Wellen aus Friedhofs ja, Grabsteinen und sowas. Habe ich richtig Bock drauf.
Ja, habe ich ja letztens in der Discord-Runde ja schon das ein oder andere Mal am Rande so fallen lassen, von wegen so, hey, Mausoleumswelt, voll cool, Grabowski, mach das, komm mit ins Boot, los, tu es, jetzt. Mhm. Ganz dezent. Ich war auch irgendwann gar nicht genervt. Aber, zum Glück hatten wir irgendwann dann 2 Uhr oder so oder 2:30 und ich konnte dann endlich ins Bett gehen. Ja, aber
nee, da bin ich echt gespannt. Da wahrscheinlich schon längst geschnarcht. Ja, habe ich auch richtig Bock drauf. Ne? Also der Marcel und hier, wie heißt er, Zappenduster Zukunft, Marcel und René Jaraduns hier, das sind ja auch beides echt super Geländebauer und vor allen Dingen auch Geländeanmaler vor dem Herrn. Finde ich super, dass die da halt auch so richtig Elan haben. Ich baue ja gern Gelände, aber ich male es halt überhaupt nicht gerne an. Von daher, ich glaube, das wird ein richtig cooles Projekt. Da habe ich Bock drauf. Ja, und ist ja auch immer schön, wenn man halt Leute irgendwie gewinnen will für das Hobby und für unser Projekt hier, da dann halt auch denen ein schönes Gelände zu bieten, wo die dann direkt sagen können, oh mein Gott, was ist das? Das sieht ja voll cool aus. So, dann da spielt man ja auch viel lieber drauf. Dann, wir befinden uns im Jahr 906 beziehungsweise 907 M41. Wie wir uns erinnern vom letzten Mal, sind wir gerade dabei, wir haben einen neuen Oberbefehlshaber. Die Red Scorpions haben ihren Chapter Master verloren und zum neuen Chapter Master wird der junge Captain Carib Cullen ernannt. Der nimmt jetzt das Heft in die Hand. Zeitgleich ziehen sich die Firehawks und Marines Errant zurück. Marines Errant ziehen sich mehr oder weniger freiwillig zurück, weil die halt so stark Federn gelassen haben, dass sie im Prinzip bis auf hier und da mal eine Garnisonsaufgabe keine wirkliche Schlagkraft mehr aufbringen können. Die Firehawks wiederum werden von Carib Cullen mit Nachdruck zurückgezogen, weil die hier und da sich ein wenig daneben benommen haben. Währenddessen wütet halt der Badab-Krieg in vollen Zuge. Und um die Initiative zu behalten, die Carib Cullen sofort übergeht, um halt ja, Druck aufzubauen gegen die Sezessionisten und zeitgleich zu verhindern, dass sich halt die Verräter weiter eingraben können. Was halt auf kurz oder lang zu einem absoluten Abnutzungskrieg sich entwickeln würde, in dessen Zuge die Red Scorpions mit und mit ausbluten würden, weil die halt aufgrund der ihrer Rolle, die sie halt einnehmen als Orden des Oberbefehlshabers, super weit auseinandergezogen sind und an allen möglichen erdenklichen Schlachtfeldern zu treffen sind, befiehlt halt Carib Cullen halt erstmal Großoffensive und fängt damit an, den Entsatz der Festungswelt Sohngrad zu befehlen. Diesen Angriff auf die ja schwer unter Feuer stehenden Welt Sohngrad führen an die Raptors und Salamanders. Die werden halt geschickt mit ihren, neben diversen Strike-Cruisern, den Schlachtbarken Pyre of Glory, also Scheiterhaufen des Ruhms, und War Talon, also Kriegsklaue. Wundervolle Namen.
Ganz kurz.
Ja.
Scheiterhaufen des Ruhms.
Ja.
Einmal kurz auf die Zunge zergehen lassen. Also, ich habe Bock, wieder Musik zu machen. Und jetzt habe ich einen Namen dafür.
Boah, super. Es wird eine J-Pop-Band wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, sorry. Tut mir leid für die Unterbrechung.
ich würde so gern Musik machen können, aber kann ich leider nicht.
Kann ich auch nicht, mach's einfach. Und gib ja, dir einen Namen.
Aber du bist zumindest in der Lage, Instrumente zu spielen, das kann ich ja nicht.
Nee, kann ich auch nicht.
Keyboard gelernt als Kind.
Schon mal Schlagzeug gespielt, vielleicht liegt dir das.
Dubzack, Dubzack. Nee, ich kann auch einen Kamm blasen. Arschgeige kann ich super spielen, aber das war's dann auch. Wo waren wir? Ach so, genau. Ja, also die beiden Schlachtbarken nochmal. Scheiterhaufen des Ruhms und Kriegsklaue werden dann halt geschickt von den Raptors und Salamanders, um die ausharrenden Truppen, die sich halt auf dem Planeten eingegraben haben. Also wir haben auf der Südhalbkugel haben wir die letzten noch gerade sich haltenden Kontinentalzitadellen der Loyalisten. Und die können halt wirklich nur so auf dem letzten Zahn gehalten werden durch die heldenhaften Aufopferungen und den stoischen Glauben an den Imperator. Und dann geht's weiter mit der Eroberung von Zongrad.
Spät im Jahr 906 M41. Die ersten Angriffe der Loyalisten allerdings konnten von den Planetan-Verteidigern abgehalten werden und mussten sich zurückziehen. Das ging sogar so weit, dass die Kriegsbarke Wartellen schwer beschädigt war und man erstmal seine Wunden lecken musste. Alternativ entstand zu der Zeit der Plan Operation Setna. Und zwar im Schatten von weiteren Scheinangriffen landete eine Streitmacht der Raptors mit angepasster Ausrüstung und Fahrzeugen getarnt im Äquatorialbereich, aber halt über 300 Kilometer entfernt vom Ziel. Diese kämpften sich dann wirklich über Wochen über Eisfelder und Tundra und die Geestachter Innenstadt da irgendwie Richtung Mauern. Blieben aber unentdeckt. Also das hat so weit funktioniert, dass die halt unbehelligt landen konnten und sich bewegen konnten. Und die waren damit auch erfolgreich. Also die Mauern der Festung konnten sie dann mit Meltebomben sprengen. Die erstmal völlig überforderten Astroclaws mussten erstmal darauf reagieren. Es gab heftige Kämpfe. Die Astroclaws konnten aber zurückgeschlagen werden oder überrannt werden. Und damit konnten dann die orbitalen Verteidigungsanlagen auch sabotiert werden und zerstört werden. Und das führte dann dazu, dass die Kriegsschiffe War Talos und Pyre of Glory dann wirklich einen gezielten Angriff starten konnten, mit dessen Hilfe dann weitere Truppen abgesetzt werden konnten und der Planet dann wirklich komplett in die Hände der Loyalisten fiel und dann halt auch in den Händen der Loyalisten blieb und die Salamanders sich dann halt auch eingraben konnten. Und zu diesem Zeitpunkt kippte dann die Waagschale endgültig in Richtung der Loyalisten, weil man dann wirklich einen der ersten wichtigen Brückenköpfe gefunden hatte oder errichtet hatte.
Kommen wir zur Offenbarung der Ziele, die Huron schon seit längerem verfolgt. Das hatten wir ja schon im Laufe der Vergangenheit schon mal erörtert. Und zwar, dass er seine ursprünglich 1000 Marines auf Legionsstärke bringen wollte. Das aber bis zu diesem Zeitpunkt wussten die Loyalisten nicht und die haben es halt rausgekriegt durch eher...
Das war bis dato dann wohl Hurons sündiges Geheimnis
Nummer uno. Ganz genau.
Der Schelm, der Schlimmfinger, der Drecksack.
Der kleine schmutzige Griffel oder der kleine da. Und zwar begab es sich nämlich, dass ein Apothekarius der Astroclaws gefangen genommen wurde mit dem Namen Iscario Seneca, ich weiß nicht genau. Und dieser Apothekarius dient, wie wir ja wissen, als sein Zweitjob als Corpse-Taker bei den Astroclaws. Und naja... wie man es ja nun schon macht mit jemandem, den man gefangen genommen hat und der vielleicht sogar ein bisschen was zu sagen hat, den quetschen wir mal aus. Und tatsächlich hat es die Inquisition...
Man foltert.
Bitte?
Man foltert.
Man foltert ein bisschen, ganz bisschen. Steckt die ein oder andere Nervensonde in den Anus oder auch woanders rein. Da, wo es halt am meisten Sinn macht.
Du meinst wohl...
erst in den Anus. Erst in den Anus und dann nochmal in den Mund und dann nochmal in den Anus.
Und dann hat man ihn als Handpuppe benutzt. Und dann hat er geredet. Auf jeden Fall die Inquisition hat rausgekriegt, was jetzt der Job der Corpse-Taker ist, was ja ohnehin schon mal echt räudig ist. Und zu diesem Zeitpunkt kam halt raus, dass halt dieser Huron seine, ich sag mal, Astroclaws etwas aufgestockt hat. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist auch denen erst bewusst geworden, dass sie es halt nicht nur mit einem einfachen Chapter zu tun haben, sondern mit deutlich mehr. Und das ist natürlich, ja, wenn man auf einmal rauskriegt, was da los ist, auf einmal werden die Mühlen der Justiz angeschmissen und man kann halt dementsprechend auch agieren und vielleicht den Gang ein wenig weiter einlegen, damit man da mal die Astroclaws angeht und kaputt macht.
Ja. Das sind hier parallel, darf ich ganz kurz, das sind jetzt parallel sind das zwei Sachen, die hier passieren. Ne? Auf der einen Seite wird hier dieser Iscario Seneca, ne, in Astroclaw-Rüstung gefangen, der beim Ausquetschen halt preisgibt, dass er eigentlich ein Tigerclaw ist.
Ach so,
ne?
Okay.
Ja, wo Leute, den Leuten...
Leute, entspannt euch. Ich bin eine
Geige. Also ich kenne, ich weiß gar nicht. Ich kenne das Arsch doch nicht, Mann.
Ja. Ich bin den Schwarzen, nicht Silber. Ne?
Also, was ja an sich schon mal eine harte Kiste ist. Ne? Also, wir erinnern uns, die Tiger Claws, ne? Nachfolgeorden von den Astral Claws, die sind ja damals... Die sind ja unterwegs auf Kreuzzug, ne? Kreuzzug, Kreuzzug, Kreuzzug. Und dann finden die heraus, dass durch irgendwie so relativ spontane Sonneneruption ihr Planet verwüstet wurde. Ne? Alles, was auf dem, ne, passiert ja total mal ebenso. Mit Stumpf und Stiel alles ausgerottet. Dann der letzte überlebende Captain flieht ja nach Terra, um seine Gensaat Vorräte da abzuholen, um seinen eigenen Orden wieder aufzustocken. Daraufhin verschwindet ja, also reißt ja der Kontakt zu ihm ab. Er wurde nie wieder gesehen oder gehört. Das klingt schon verdächtig nach Exterminatus gegen diesen Planeten. Und dann haben sie sich gedacht, so, ja, jetzt ist er einmal hier, jetzt haben wir den, lassen wir ihn auch verschwinden. Ne? Also irgendwas scheint ja schon mit den Tiger Claws nicht zu stimmen. Das halt auf der einen Seite. Parallel dazu fängt Huron an, Verluste zählen zu lassen. Auf gegnerischer Seite. Verbriefte Verluste. Und irgendwann kommt er halt, nee, Quatsch, nicht Huron, Entschuldigung, Carib Kallen. So. Weil irgendwie fängt er an, so nachzudenken, das sind schon verdammt viele Astral Claws, die wir hier die ganze Zeit bekämpfen. Wie kann denn das? Und irgendwann fällt da halt auf,
das wäre ja gar nicht weniger.
Die sind schon, ne, die sind schon mittlerweile bei über 1000. Das ist mehr, als man eigentlich so darf. Ich meine, wir haben auf unserer Seite auch den ein oder anderen Orden dabei, der mehr als 1000 Mitglieder hat, aber da sind wir immer nicht so, ne? Aber ja bei denen, ne? Und das bringt dann halt direkt die Inquisition mit auf den Plan, ne? Und von da an werden da halt auch mal die Daumenschrauben ein bisschen härter angezogen, weil man hat es jetzt auf einmal nicht mehr nur noch mit Verrätern bzw. Sezessionisten zu tun, sondern mit Heretikern. Mhm. Ne? Das ist von jetzt auf gleich eine komplett andere Kiste.
Dann halt und nicht mit 1000, sondern mit eigentlich Legionsstärke Heretikern. Das ist scheiße.
Genau, ne?
Ich weiß jetzt schon, wer sich da ganz verschwitzt freudig die Hände gerieben hat.
Ja, weil wir werden gleich noch sehen.
Da bekam er dann auch den Namen El Huso, Schwarzherz.
Ja, also im Prinzip könnte man die Kiste von jetzt an auch die Huron Heresy nennen. Ne? Also das ist schon der Bruderkrieg in klein ab jetzt, zumindest fürs Imperium. Und man sieht jetzt auch mit den Orden, die jetzt mit und mit nachkommen, von den Loyalen, die geschickt werden, sowas wie Salamanders braucht man jetzt nicht mehr. Jetzt kommen die
Jetzt kommen die Guten.
Jetzt kommen die
Fiesen. Genau.
Ja,
die Guten. Was man aber auch noch mal mit dazu erwähnen könnte, dieser Apothekarius, der wurde ja auch nicht nur irgendwo gefangen, sondern der wurde halt auf der Welt Vajania gefangen genommen. Und diese Welt, die war ja ein Meilenstein in der Produktionskiste, in der Mahlstromzone. Also ein wirklich extrem wichtiger Ort, um Sachen zu produzieren. Und
ja, das ist der bevölkerungsreichste Planet in der südlichen Mahlstromzone. und zugleich halt das industrielle
Zentrum. Genau, und dementsprechend auch extrem wichtig und so dermaßen vollgepackt mit militärischen Abwehrmaßnahmen, weswegen man den auch nicht einfach so im Vorbeiflug vernichten kann. Da musste schon halt eine gigantische Streitmacht aus Red Scorpions, Nova Marines, Marines Errant, Raptors und Firehawks zusammen losziehen, aber auch nicht, um den im Frontalangriff anzugehen, sondern um den halt in Nadelstichtaktik und terroristischen Überfällen der Bevölkerung solchen Schaden zu verursachen, dass die angestachelt werden, um eine Revolte anzuzetteln. So, aber das ganze Konzept ging nicht sofort auf, weil, und da kommt nämlich auch nochmal eine Überraschung auf diesem Planeten zustande, also nicht nur, dass sie halt ne, das mit den Corpse-Takern in Erfahrung bringen, sondern auch dort ist der Erstkontakt mit der Tyrant's Legion. Und die Tyrant's Legion, das hört sich ja schon mal ganz gut an, wir wissen, wer der Tyrant ist. Und naja, Legion ist schon, ich sage, der Name ist Programm. Das ist eine Marschrichtung, die er da vornimmt. Und das ist halt eine imperiale Armee, die ausgesprochen gut organisiert ist und sich dementsprechend mit allem, was sie hat, zur Wehr setzt. Und dieser Planet wird halt, wie gesagt, nicht einfach so aus der Hand gegeben, sondern das Ziel der Loyalisten wird erreicht. Sie können halt die Produktion reduzieren, einschränken oder vielleicht sogar auch zum Erliegen bringen, aber unter wirklich erheblichen Verlusten. Und das sind nun mal keine Astro Claws auf dem Weg zur Legionstärke, sondern das sind normale Größen an Chaptern und die sind ja schon einige, ja, Hühner wurden gerupft, zum Beispiel Marines Errant oder Firehawks, die sind ja schon arg dezimiert. Das hat bestimmt auch nochmal ordentlich reingeschnitten bei denen.
Ich muss mal ganz schnell hier ein Kabel einstecken.
Natürlich, und dann muss man überlegen, dass er da quasi so eine ein Ballermann an Festungswelt so, sozusagen dann da vor dir auf den Plan tritt, bis an die Zähne bewaffnet und mit der Tyrant's Legion, die bis über alle Maßen hart angepisst ist und motiviert ist, dir den Arsch aufzureißen, aus sehr glorreichen Gründen ihrerseits natürlich, versteht sich. Das ist nicht mal gerade einfach so ein Pappenstiel, auch nicht als Astartes. Wenn man dann halt auch noch so dezimiert ist, so wenn du zum Beispiel so mal dran denkst, hier die Howling Griffins, die waren ja bummelig nur mit 250 Marines oder so an dem ganzen Spaß beteiligt.
Aber die waren, das ist ja ein Witz. Ja, im Großen und Ganzen, ja, aber die waren, glaube ich, bei dem Angriff nicht dabei.
Die waren nicht dabei, aber nur so als Beispiel.
Ja, jetzt, genau. Ne?
Weil es ist ja nicht immer gesagt vom Weg, oh, Astartes, da hat keine Schnitte gegen und so. Naja, wenn du dem genug entgegenwirfst, dann auf jeden Fall schon. Ne?
Ja.
Also 250 Space Marines, das ist ja im Prinzip, ist das schon eine echt krasse Streitmacht.
Ja, natürlich, ne? aber
auf der anderen Seite, man guckt irgendwie. So einem Krieg, ne? Ja. Wenn du, genau, in einem Krieg gegen Orden, die jetzt mittlerweile wahrscheinlich mehrere
Tausend... Waren das nicht 3,5 oder 3,6?
Ja, Marine gegen Marine ist das dann halt
so. Astroclaws schon? Irgendwie so in dem Dreh war das doch.
Oh, das weiß
also
ich
wirklich nicht. Gigantisch. richtig gut.
Eine ganze Menge Futter auf jeden Fall.
Ja, ne? Also die haben auf jeden Fall den ein oder anderen gegnerischen oder Loyalistenorden, was Mannstärke angeht, aufgehoben. Also gebündelt. Ordentlich. Ja, auf jeden Fall somit. Das war der Erstkontakt. Einmal zum schmutzigen Geheimnis Nummer Uno und zur Tyrant's Legion.
Zur Tyrant's Legion. Redi-Rediger. Ich bin auch sehr gespannt. Irgendjemand bei uns in der Community ist ja auch drauf und dran, welche zu bauen. Oder hat schon welche gebaut, ne? Glaube ich, für Killteam.
Also oh ja, irgendjemand war dabei.
Ich komme jetzt gerade nicht ganz, leider nicht genau drauf her, aber sah auf jeden Fall schon mal richtig geil aus. 907 M41, das Jahr, welches das bisher blutigste des Konflikts werden sollte, begann mit einer verheerenden Niederlage für die Loyalisten. Denn große Teile der Executioners trafen in der Mahlstromzone ein. Und die Executioners, wissen wir ja auch, Name ist Programm, die henkern gleich mal los. Wo auch immer die auf den Plan treten.
Herrlich, sag ich nur.
Herrlich, ja, ich finde die auch total geil. Hätten die nicht so viele für Butt-Up-Kill-Team angemalt, dann hätte ich mir auch noch ein Kill-Team gebaut. Aber irgendwie jetzt das 100.000. ist ja auch ein bisschen witzbefreit. Na, egal. Anderes Thema. Als sie sich mit ihrer Vorhut und ihrem Ordenspriester an Bord des ehemaligen Flaggschiffs der Freihändler-Dynastie Revokan, der Nighthack, darüber hatte Dennis ja schon mal gesprochen, trafen, starten sie umgehend einen Überraschungsangriff auf Chimera. Und bei dem Angriff wurden auf einen Schlag die Außenposten der Loyalisten, Abhörstationen und halt lebenswichtige astropathische Relaiskomplex auf den Nachtmonden des Chimera-Systems zerstört. Die wurden dann einmal kurz weggepustet, so wie der böse Wolf das Haus von den drei kleinen Schweinchen umgepustet hat. So stelle ich mir das zumindest vor, weil ich meine, mit dem Kontrahenten, die rauschen einfach da durch, wie Thomas die scheiß Lokomotive, glaube ich. Da ist dann ganz schnell.
Ich höre die Äxte im Hintergrund. Herrlicher ja, Sound.
Ah, wunderbar. Mhm. Die im Chimera-System stationierten Truppen der Howling Griffins, ne, da sind sie, waren sowohl zahlenmäßig unterlegen als auch von der Wucht und Geschwindigkeit des Angriffs überwältigt und mussten, ja, die mussten halt ziemlich gut einstecken, ne? Die haben schon gute Jacke voll gekriegt. Und ja, wie gesagt, auch da erstmal sind die zahlenmäßig, also waren sie zahlenmäßig hart unterlegen und dann halt noch die Executioners, ich glaube, die, ja, weiß ich nicht, die hatten wir ja schon das Thema, ne? Trotz ihrer hartnäckigen Verteidigung fiel aber auch eine Station nach der anderen letztendlich in dem System und ja, das Blut der Holy Griffins ergoss sich in Strömen, während sie versuchten, die Executioners daran zu hindern, die Stellung der Loyalisten halt komplett zu zerstören, aber machen wir uns da nichts vor. Ne?
Lief nicht so super.
Reingehenkert wird.
Lief nicht so super.
Nö, das man hatte eher so gemischte Gefühle. Nö, das war nicht so ganz. War nicht so ganz geil, ne? Muss man nett zu sagen. Naja, und ja, diese Entwicklung löste halt bei Huron große Bestürzung halt aus. So, ne? Aber da er sich ja bewusst war, also er war sich ja der des gefährlichen oder des brisanten Temperaments der Executioners und ihrer Galionsfigur Tulsa Kane bewusst. Das war der Ordenspriester, ne? Ganz kurz.
Ja.
Ja, ne? Genau. Ordenspriester.
Ordenskaplan.
Tulsa Kane. Ist auch so ein arschgeiler Name, ey, alleine.
Absolut.
Richtig, richtig gut. Genau, Ordenspriester Tulsa Kane, genau. Verzichtete er bekanntermaßen darauf, ihnen einen formellen Verweis auszusprechen und begrüßte sie stattdessen im Kampf um die sezessionistische Sache. So, also dann lieber einmal sagen, hey, geil.
Verweis.
Genau,
Verweis.
Das, mach weiter so, ne?
Das geben Alter ins Klassenbuch.
Formeller Verweis, ist auch schön.
Nächstes Mal vielleicht etwas weniger Axteinsatz, dann können wir dich dazu auch
nichts,
noch mal
nichts. Ich
benutzen.
Ich habe gesagt, mehr Axt. Das nächste Mal mehr Axt.
Nein, macht so ruhig weiter.
Ganz genau.
Was hast du über meine Mutter gesagt? Ich bring dich um.
Was die Holy Griffins betrifft, so war der Großteil ihrer Streitkräfte durch den unerbittlichen Angriff so gut wie zerstört worden. Was auch zur katastrophalen Zerstörung ihres Angriffskreuzers Augeias.
Der hat Auge gemacht.
Genau, der hat Auge gemacht, der Otto. sowie zum Tod des verehrten Ordenspriesters Dreadnought Armand Titus führte. Dies versetzte dem Orden ja einen extrem schweren Schlag, ne? Aber trotz dieser schweren Wunden, die sie halt erlitten haben, kämpfte der Rest der Holy Griffins hartnäckig weiter und weigerte sich, sich ihrer Verantwortung gegenüber der Sache der Loyalisten zu entziehen, bis sie 909 M41 offiziell aus dem Krieg leider ausscheiden mussten. Da war dann, ich sag mal, Ende aus Mickey Mouse, was die angeht.
Jacke zu.
Selbst ein bisschen sehr, sehr schade. Aber ja, wie es dann halt auch mal so ist. Ne? That's life. Das passiert nochmal.
That's life.
Beim ersten Mal tut's noch weh, beim zweiten Mal schon.
Aber, um das gleich mal so aufzunehmen, es ist natürlich schön für die Sezessionisten, wenn die Loyalisten, ja, ich sag mal, herbe Verluste reinkriegen und dementsprechend sich aus dem ganzen Krieg zurückziehen müssen. Aber, und das darf man tatsächlich nicht vergessen, wenn wir den Bogen mal ganz wieder bis zum Anfang spinnen, was in der Mahlstromzone los ist und weswegen damals die Mahlstrom-Warders eingesetzt wurden. Da gibt's ja nicht nur Loyalisten und Sezessionisten, sondern es gibt halt auch unerwartete, unparteiische Feinde, sag ich jetzt mal, und zwar von beiden Lagern. Und die kriegen ja mit, was da so los ist. Die kriegen mit, dass sich da aus ihrer Sicht ein und derselbe Feind untereinander bekriegt, also ein Bürgerkrieg stattfindet. Und da kann man natürlich mal mit in die Bresche springen, beziehungsweise versuchen, seine eigenen Ambitionen durchzusetzen. Und das tun die auch. Und zwar auch nicht nur einer, auch nicht zwei, sondern wirklich einige. Zum Beispiel Piraten, Chaos-Anhänger, Xenos-Rassen, die versuchen, aus den turbulenten Bereichen der Mahlstromzone rauszukommen und auch die fetteren Beuteplaneten anzugehen. Da ist auf jeden Fall einiges los in dem Jahr 907 M41. Auch einer der Gründe, warum das mit einer der blutigsten Jahre wurde. Und zwar, die Geheimdienstquellen des, also der Loyalisten, die gingen ja sowieso immer davon aus, dass alle Überfälle auf den Tyrannen von Badab zurückzuführen sind, aber das stimmt gar nicht. Man hat halt, es ist einfach Fakt, dass halt auch andere Kräfte am Werk sind und ihre eigenen Ambitionen durchsetzen. Naja,
und natürlich, es ist ja auch ein ganz wilder Haufen dazu der Zeit, so, ne?
Richtig, genau. Und auch nicht nur die Loyalisten kriegen halt die Überfälle ab, sondern die Sezessionisten auch. Und die sogar so fett, dass die auch darauf reagieren müssen. Und zwar mit Nachdruck. Die merken einfach, okay, wenn wir jetzt das ignorieren und da nichts machen, dann laufen wir Gefahr, wichtige Planeten zu verlieren. So wie zum Beispiel kam halt ein ordentlicher Ork-Warg aus dem Kalar-System an und unter dem vom Piraten-Clan Gord Chomper, großartiger Name, und die Terrorschiffe von denen, die griffen halt die ganzen Versorgungskonvois der Sezessionisten an und die kamen halt auf der anderen Seite raus, und zwar zwischen dem Endymion-Cluster und dem Badab-Sektor. Und die, ich sag mal, Überwachungsmaßen oder der Orden, der dafür zuständig war, diesen Sektor dann halt zu schützen, das waren halt die Mantis Warriors. Und die schlugen tatsächlich oder mussten zuschlagen auf dem Planeten Endymion, höchst selbst. Dort landete nämlich eine große, schlagkräftige Truppe der Orks mit ihren fetten Landers, also so dickbauchige Riesenschiffe. Ich habe mal eins, glaube ich, gesehen als Zeichnung. Das sah einfach nur großartig aus. Da ist so ziemlich alles drin, was das Herz begehrt. Also ein Grünhautherz begehrt. Unter anderem auch 20.000 Boys und Battle Wagons, Buggies und die beliebten Kens werden sie ja immer nur abgekürzt. Aber ich finde die alte Bezeichnung eigentlich ganz geil. Gargbots und Killerbots. Großartig. Ich finde die super. Ich habe auch noch immer noch einen Karton, der gut und gern 5 Kilo schwer ist, weil ich halt bei eBay mir mal ein paar gute alte Zinn-Bots, Gag-Bots und Killer-Bots gekauft habe. Und irgendwann wird das nochmal ein Projekt sein. Wenn ich halt die Schlacht verliere, fange ich an, mit meinen Verlusten den Gegner zu bewerfen und am Ende werde ich doch gewinnen.
Welche davon sind die großen, welche sind die kleinen? Ich vertue mich da.
Gag-Bots sind die großen und Killer-Bots sind die kleinen. Die großen können besser zuhauen, die kleinen können besser schießen. Oben, die ist halt klassisch. Die Großen werden von Orks gefahren oder bemannt und die Kleinen von Grotz. Ja, großartig. Naja, jedenfalls die überrannten auf jeden Fall die recht ziemlich dürftige Garnison auf dem Planeten Endymion und fing an, munter die abzuschlachten. Bringt ja auch Spaß sowas, also wenn man erstmal so in Fahrt ist. So, aber das konnten die Mantis Warriors nicht auf sich sitzen lassen und wollten Endymion unbedingt schützen. Und somit stellten sie die Orks in einer hitzigen Schlacht auf den Staubebenen von Oarella. Die Orks. Und zwar in Form von einer gepanzerten Speerspitze aus Panzern mit Predators und Razorbacks, die in die Reihen der Orks fuhren. Allerdings auch gepaart mit ordentlich Luftunterstützung. Wellen aus Thunderhawk Gunships griffen an und hinterließen eine 50 Kilometer lange Schneise der Zerstörung, welche angefüllt war mit den vernichteten Orks. Also die haben sie ziemlich aufgeraucht.
50 Kilometer lang oder breit? Weil bei dem, was dann da reingeworfen wird, weiß ich nicht, ob 50 Kilometer lang so viel
ist. Es passte auf jeden Fall, also mehr wurde nicht erwähnt. Also diese eine hitzige Schlacht, ich denke mal, das war ein großer Wag, der da auf dem Planeten loszog und dann wahrscheinlich irgendwie die nächste Makropole anstrebte. Und den haben die dann halt einmal so richtig abgefangen, kann man ja so sagen.
Ja, okay, cool. Ja, aber krass, da merkt man ja auch mal, was halt da so nebenbei da noch so los ist. Ne? Neben den, ich nenne es jetzt mal innerbehördlichen Streitigkeiten des Imperiums.
Ja, ja, genau.
Deswegen hatte Huron ja auch schon ganz zum Anfang ja auch um Verstärkung gebeten.
Ja, eben, das ist ja der Kern des ganzen Tuchenbabos, dass es halt da dauernd scheiße ist in der Ecke. Und zwar permanent immer. So, deswegen ging das ja erstmal so los. So, das ist ja das Gute des Kern.
Ja, genau. Und das kriegen aber leider in dem Moment natürlich die Loyalisten nicht zu spüren, sondern natürlich die Sezessionisten. Also die machen halt auch irgendwo gewissermaßen noch weiterhin ihren Job. Also gezwungenermaßen.
Ja, manchmal trifft es leider auch die
Gute. aber damit man... Also dieser Ork-Angriff, das ist ja schon mal eine Nummer. Aber das ist halt nur eine Nummer. Da gab es ja natürlich von mehr. Und das ist tatsächlich auch nicht einmal noch nicht mal die schwerwiegendste Geschichte gewesen. Tatsächlich die schwer. das Gefährlichste war eigentlich auf der Welt Magog, die eine Basis beinhaltete von Korsarenkulten oder Todeskulten, die hatten tatsächlich dafür gesorgt, also die wurden immer stärker, diese Korsarenkulte und Piraten und was weiß ich nicht, was sich da so alles sammelte. Und tatsächlich wurden die Orks, die von den Mantis Warriors zurückgeschlagen wurden, endgültig vertrieben nur durch den Machtzuwachs von dieser Welt Magog, beziehungsweise von den Heretikern, die sich dort tummelten. Und das merkten auch die Sezessionisten und die hatten schon mal versucht, da ein bisschen als Maelstrom Waters da aktiv zu werden mit einer Exterminatus-Kampagne, die allerdings nicht so richtig gefruchtet hat anscheinend. Und jetzt musste ihn einmal aktiv werden. Und zwar eine große Kriegsbarke der Astroclaws wurde losgeschickt unter dem Kommando von Kaurian Zumatris, welcher dann halt auch einer der besten Generäle von Huron war oder ist, der allerdings auch an der Front dann natürlich fehlte. Aber der musste dann mit zwei Kompanien der Astroclaws losziehen und wurde unterstützt von Lamentors, und zwar ausgesuchten Terminator-Einheiten, für halt einen Enthauptungsangriff auf diese Welt Magog, um die möglichst zu vernichten, was auch immer da möglich ist. Die haben es auch geschafft, natürlich auch wieder unter Verlusten, erstmal den Enthauptungsangriff. Nicht die endgültige Vernichtung, ich glaube, dafür waren es einfach dann doch zu wenige. Aber hätten sie das nicht getan, dann wären die in einem Zwei-Fronten-Krieg gefesselt gewesen. Und das ist deutlich dramatischer. Problem ist allerdings, durch diese Magog-Kampagne, die sie gefahren haben, haben sie halt eine Schwäche an ihrer Flanke zugelassen. Und dort betritt ein neuer Gegner die Kriegsbühne.
Mhm.
Ja, und das ist mir ein persönliches Kirschenessen, das jetzt nämlich Mitte 907 M41 die gefürchteten Minotaurs den Kriegsschauplatz betreten.
Trommelwirbel.
Minotaurs sind ein, um es mal ganz kurz zu fassen, ich denke mal, da kommt noch eine ausführliche Erklärung. Aber das ist halt ein ziemlich brutaler Orden. Die haben auch sehr, sehr wenig mit anderen Space Marine Orden zu tun, weil die genauso brutal wie sie sind, sind sie auch arrogant. Die haben ziemlich tiefreichende Beziehungen zum Adeptus Terra und haben eine etwas, sagen wir mal, im Schatten liegende Vergangenheit. Dazu kommen wir dann aber, wenn wir den Orden vernünftig vorstellen, haben wir aber auch in unserer letzten, also in unserer ersten Badab War Folge, vor anderthalb Jahren oder wann das gewesen ist, schon mal was zu gesagt. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ne? Das sind die Jungs, die haben halt, wie der Name so vermuten lässt, die haben so einen Griechenland-Fimmel und haben ihre Rüstungen in schönem Bronze, ja, mit roten Verzierungen. So, also Mitte 907 M41 erreichen die Minotaurs halt die Mahlstromzone und zwar in voller Stärke. Das ist halt so eine Eigenschaft bei denen, ne? Die schicken nicht irgendwie eine Kompanie vor oder sowas, die sind halt immer mit ihrer Flotte, kommen die halt immer in voller Stärke da angeballert und beginnen sofort nach einer zuvor geplanten Route so ein Protokoll der verbrannten Erde zu verfolgen. Planeten, Raumstationen und so weiter, das wird alles, was auf ihrem Weg ist, wird verwüstet, komplett unbrauchbar gemacht. Zivile Bevölkerung wird ausradiert, mit dem Hintergedanken, dass der Feind möglichst gar keine Möglichkeit mehr haben sollte zum Rückzug oder sich halt irgendwie neu zu munitionieren und so weiter. Oder halt irgendwie neue Vorräte aufzustocken. Dabei gehen sie halt absolut rücksichtslos vor und nichts und niemand wird verschont. Was am Anfang auch nicht so gut ankommt beim Carib Cullen, aber naja, man kann halt auch nicht immer auf alles Rücksicht nehmen. Angriff wird unter anderem, also als allererstes, auf die Minenanlage auf dem Planeten Karo gestartet, wo Tyrant's Legion sich verschanzt hat und die werden halt mit Stumpf und Stiel ausgemerzt. Ne? 47.000 Tyrant's Legion werden geschlachtet und die Minenanlage wird nutzlos gemacht. Darauf wird ein Schiff mit Emissären zum Kriegsrat geschickt, aber da ist halt nicht der Chaptermaster Asterion Moloch mit dran beteiligt. Der hat für solchen Unsinn keinen Kopf, sondern er schickt halt seinen Stellvertreter, und zwar den obersten Chaplain, ach Gott, jetzt ist mir der Name natürlich entfallen, ich hab's aufgeschrieben. Ist egal. Komme ich gleich nochmal zu. So, die also Asterion Moloch bleibt zurück bei seinem Orden an der Front und arbeitet weiter am Aushungern der Sezessionisten. Die Minotaurs brachten halt eine gern gesehene Unterstützung für die Loyalisten. Nicht nur hatten sie mit ihren Strike Cruisern eine bestens ausgerüstete Raumstreitkraft. Nee, die hatten auch eine hervorragende Versorgung an Landraidern und Vindicatoren und brachten es somit an Land halt auch durchaus zu einer mehr als ernstzunehmenden Bedrohung für jeglichen Widerstand seitens der Verräter. Und die sind halt auch Meister der Belagerung. Jetzt könnte man natürlich dann schon mal ein bisschen überlegen, okay, Meister der Belagerung, extrem arrogant, komischer Hintergrund, der nicht so ganz bekannt ist, enge Verbindung zu den High Lords of Terra. Wir nehmen gerne Vermutungen an, was da der Hintergrund sein könnte.
Plus der Griechenland-Aspekt, ne?
Ja, und Griechenland-Fimmel, genau. Sons of...
Aber nur ganz ja, klein am Rande erwähnt, ne? Wie so eine
ist halt auch eher so ein Style-Ding, glaube ich, ne?
So ein bisschen. Ja. Ist halt cool, ne?
Also die verheeren echt allumfassend, ja, fast aber auch nur. Wow. Nee. Also ich meine, sag mal so, ne, wenn man die Wahl hat zwischen einem leckeren Gyros und einer Dose Soßströmming.
Gyros.
Ich, ne, da bin ich auf jeden Fall.
So, sofort.
Ja, hatte ich heute noch.
Ich gehe auch gleich zum Uso weiter, ich lasse das Gyros weg.
Ich will für Soßströmming an einem geschlossenen Auto, bitte.
Dein Auto kannst mitmachen.
Das musst du dir nachher verbrennen.
Es steht dir frei. Ich hätte aber gerne ein Video davon.
Santa, bitte mach das mal im Bus, ja, wenn er voll ist, wenn er richtig voll ist. Oder mach das mal von innen zu.
Ja.
Am letzten Tag.
Ja, also die verheeren halt diese Welten der Pale Stars quasi allumfassend. Ne? Nicht nur die 30 Welten, die zu dem Zeitpunkt noch in den Händen der Sezessionisten sind. Nein. Auch Welten, die zwar von Sezessionisten bis dahin vielleicht besetzt gewesen sind, aber halt, ja, da ist quasi niemand mehr vor Ort. Ne? Also andere Fahne wird gehisst und dann können die Leute weitermachen wie bisher. Das war auch bis dato eigentlich die Politik gewesen, aber jetzt, da die Sezessionisten im Falle der Astral Claws von der Inquisition zu Heretikern erklärt wurden, wird da wirklich alles mit Stumpf und Stiel ausradiert. Auch kleine unabhängige Stationen oder auch Welten wie die zum Beispiel Karthago noch treu zur Seite standen, werden vernichtet. Mit einem Maß an Gewalt, das auf Seiten der Loyalisten erst mit dem Eingreifen der Karkaradons wieder übertroffen werden sollte, fegen die Minotaurs wie ein eiserner Besen durch die südliche Mahlstromzone. Erst mit Treffen auf die Executioners wird ihr Vorankommen verlangsamt und hier treffen wirklich zwei Kräfte aufeinander, die schon fast freudig darüber sind, ihresgleichen gefunden zu haben. Ne? In einem nahezu, also wir... Da möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, da sind jetzt zwei Streitmächte, Space Marines, die richtig, richtig hart sind und sich richtig darüber freuen, sich jetzt mal richtig die Prügel rauszuschmeißen, wie der Drachenlord sagen würde. Die Executioners haben Imperial Fists gehen satt, ne? Nur noch mal so ein kleiner Dingsbums. So.
Cool, dann haben sie zwei Hooligans.
In einem nahezu sportlichen Zweikampf nehmen die beiden Orden die Kämpfe auf und überall im Sektor kommt es halt zu Konflikten. Von großen Schlachten am Boden und im Raum hin zu Kleinstscharmützeln behaken sich Minotaurs und Executioners miteinander, wo sie nur können. Letztendlich können aber die Minotaurs aufgrund der besseren Versorgungslage dafür sorgen, dass sie mit und mit die Oberhand erlangen und die Executioners schon verlangsamt werden und sich mit und mit auch ein bisschen zurückziehen müssen. Bis zum Ende des Jahres können die Minotaurs Sieg um Sieg einfahren. So wurden Laser und Crow's World geschleift. Die Tyrant's Legion zahlt einen enormen Blutzoll und die Bevölkerung der Pale Stars kann um nennenswerte 20% reduziert werden. Das ist natürlich auch Teil dieser verbrannte Erde-Politik, denn ja, je weniger Zivilbevölkerung man hat, umso weniger leicht ist es, weitere Space Marines zu produzieren. Währenddessen dient der Ordenspriester Enkomi, da ist ja der Name wieder, als Gesandter im Loyalisten-Kriegsrat. Aber ansonsten halten die sich im Prinzip ziemlich weit fern von dieser ganzen Loyalisten-Befehlskette. Und es wird nur hier und da an Inquisitor Frayn anstatt an Kallen Bericht erstattet. Die einzigen Beweise dafür, dass Moloch überhaupt zugegen ist, sind hier und da orbitale Pikt-Auswertungen von Frontverläufen und Augenzeugenberichten von ein paar Leuten, die halt diesen Wirbelwind an Speer und Riesenmensch in Terminator-Rüstung halt mitbekommen haben, darüber, dass halt Moloch von der Front aus führend blutige Schneisen durch die Reihen seiner Feinde schneidet. Das Erscheinen der Minotaurs, wie man sich denken kann, bedeutet eine entscheidende Wendung zugunsten der Loyalisten und mit Ende 907 M41 befinden sich die Sezessionisten mit und mit nicht nur in der Defensive, sondern auch auf dem Rückzug. Durch eine Reihe forcierter Schlachten und Boarding-Aktionen müssen die Verräter komplette Systeme räumen. Ne? Also da wird jetzt gerade richtig die Kiste aufgerollt. Währenddessen entwickelt sich in der nördlichen Entschuldigung, Malstromzone die Schlacht um Galen, wie auch immer, zwischen einer vereinten Streitmacht aus Fire Angels und Salamanders auf der einen Seite und Astroclaws auf der anderen Seite. Diese Schlacht wird zu einem Teufelsdreier, als halt die zivile Bevölkerung die Chance sieht, sich total, also die denken sich, ja geil, ey, jetzt bekämpfen die sich hier. Wir hier haben, auf uns achtet ja niemand, dann können wir mal ganz schnell die Unabhängigkeit erklären. Das klappt, wie man sich vorstellen kann, nicht. Und die Loyalisten verlassen siegreich als einzige Überlebende das Feld.
Da bäuen sich zwei Space-Hühner und du kommst auf die Idee, ey, ich komme jetzt mit meiner eigenen Sitzsituation. Ja, aber da bäuen sich halt zwei und dann kommst du als Zivilbevölkerung, ey, wir können jetzt unser eigenes Reich, das werden beide super finden.
Richtig,
guter Trick. Also das ist schon zwei Orden da. Das
finde ich geil. Spaß. Wir sind jetzt übrigens unabhängig.
Das erinnert doch so ein bisschen an Fluch der Karibik, wo die Kapitäne sich streiten, wer jetzt das Oberkommando hat und dann auf einmal einer dieser Matrosen anfängt, auf die einzubrüllen und dann komplett ignoriert wird und dann einfach nur am Ende zugibt, okay, ich wollte doch auch nur mal meinen Hut in den Ring werfen und schwitzt total. So stelle ich mir jetzt gerade diese Bevölkerung vor. Die schwitzen.
Bloß das schwitzt keiner mehr.
Blut.
So gar nicht. Wie wir uns erinnern, Vianya, dieser Schlacht, bevölkerungsreichster Planet der südlichen Malstromzone und industrielles Zentrum. Da gelingt den Loyalisten unter den Minotaurs und Red Scorpions ein weiterer Schlag. Die schaffen es nämlich, den echt hart befestigten Planeten der Tyrant's Legion zu entreißen. Huron musste, weil er halt, ja, weil es jetzt gerade wirklich an allen Ecken und Enden für den brennt, die echt gut ausgerüstete Tyrant's Legion quasi da lassen, aber der nahm denen halt ganz viele große Waffen zur planetaren Verteidigung ab, sodass es den Minotaurs und Red Scorpions gelingt, die völlig alleingelassene Tyrant's Legion halt zu überrumpeln. In nur einem Tag wird, und die Schlacht dauerte halt, wie wir uns jetzt gerade mal erinnern können, also das dauerte halt schon Jahre, ne? Also das ist auch immer wieder hin und her. An nur einem Tag wird der Planet genommen als Droppots in Grau und Bronze vom Himmel, direkt zwischen die Lehman Russ besetzten Verteidiger von Vanya regnen. Also die haben da wirklich, die lassen sich da direkt zwischen die aufmarschierten Schlachtreihen der Tyrant's Legion Verteidiger fallen. In völliger Panik und totalem Chaos fangen die an, einfach nur wie wild um sich zu schießen. Es gibt jede Menge Friendly Fire, riesige Verluste und am Ende des Jahres, am Ende des Tages, abends, also wirklich nur ein Tag, haben es dann die Jungs in Grau und Bronze geschafft, die restlichen Tyrant's Legion
mit
Stumpf und Stiel auszurupfen.
Übrigens, ich hatte, glaube ich, bei 99% deines Vortrags ein Dauergrinsen im Gesicht. Ich liebe diese Minotaurs. Ah, die sind großartig.
Ja, einfach nix, einfach nur kalte Logik, okay, wie viel Prozent, also das ist ja wirklich alles vorher von denen durchgeplant, ne? Die wussten genau, okay, an dem Planeten müssen wir die Bevölkerung auslöschen, der Planet, da muss weg, hier ist so eine Raumstation, fort damit, hier Minenkolonie einfach mal sprengen, okay, wie viel Prozent dieses Sektors müssen wir hier einfach auslöschen, damit die halt nicht mehr in der Lage sind, sich neu aufzustocken. Das ist schon ordentlich, 20%. Das
war brutal.
Aber trotzdem. Wie viele Milliarden mögen das gewesen sein?
Ja, kommen wir. Ich bin übrigens zurück. Yeah. Ich musste meinen väterlichen Pflichten nachgehen und mich um meine Tochter kümmern. Aber jetzt bin ich wieder da und steigen direkt nach diesem fantastischen Beitrag zum Zorn der Minotaurs mit Hurons sündigem Geheimnis Nummer 2 wieder ein. Und zwar haben ja, wie meine werten Kollegen freundlicherweise übernommen und erzählt haben, da hat ja die Inquisition diesen ehemaligen Tiger Claws Apothekarius Iscarius Seneca gefangen genommen. Und ja, seitdem führt die Inquisition so eine Art Schattenkrieg parallel zum Badab-Konflikt mit Inquisitionsgardisten und. Und durch diese dieses nette Verhör, was sie da mit diesem Apothekarius durchführen, ich glaube, den haben sie in ganz viele Teile zerschnitten, haben sie halt quasi alles erfahren, was Huron so vorhatte und vorhat. Also wir erinnern uns, das haben wir, glaube ich, als wir mit dieser ganzen BMK-Reihe angefangen haben, mal erzählt, dass ja die Tiger Claws unter Captain Vetala 680 M41 nach 1400 Jahren Verschollenheit wieder aufgetaucht sind, und dann war diese ganze Nummer auf Terra, dass sozusagen der abgelehnt wurde, ihren Orden wieder aufzubauen, und dieser Captain ist verschwunden, und dann sind auch die restlichen Tiger Claws verschwunden. Huron wollte eigentlich mit Rückhalten der Gensaat und Experimenten seines Apothekarions erst nur die Tiger Claws wieder aufbauen, hat dann aber gemerkt, wie geil das funktioniert. Die haben quasi Klonexperimente durchgeführt, und so wollten sie die Astral Claws dann auf Legionsstärke bringen, um ursprünglich mal das Imperium zu stützen und quasi die Malstromzone zu befrieden. Ja, das haben wir in Teilen immer schon mal angeteasert, aber jetzt weiß es halt auch die Loyalistenseite, was da los war oder was sein Plan ist. Und ja, genau, also eigentlich sein ursprünglicher Plan war halt mit dieser Aufstockung der Astral Claws, die Malstromzone zu befrieden und dann sozusagen zu zeigen, ja, guck mal hier, mit Legionsstärke ist das alles viel geiler, und er hat sozusagen dann seinen imperialen Raum, den er zwar fürs Imperium verteidigt, aber autonom verwaltet sozusagen. Ja, aber der Rest ist Geschichte. Mit Ankunft der 10-Flotte damals und dieser Untersuchungsflotte ging das halt alles schön in die Binsen, und ja, im Jahre 907 M41 hat dann sozusagen auch durch diese Befragung und durch dieses ganze Insiderwissen dann die Inquisition festgestellt, dass die Astral Claws so knapp 4000 Mann stark waren. Und das ist ja bekanntermaßen die vierfache Größe eines zugelassenen Astartes-Ordens. Ja, und ich glaube, das hatte Dennis eben schon erwähnt, dass die Inquisition daraufhin halt die Astral Claws zur Excommunique Traitoris erklärt hat, was sie sozusagen auf selbe Level wie eine Verräterlegion hebt.
Ja. Allerdings wird den Verbündeten wird ja ein Hintertürchen gelassen, die dürfen sich nach wie vor noch ergeben. Ne? Das, also.
Ja, genau. Also die werden unter Verdacht gestellt, dasselbige Vergehen begangen zu haben, aber die sind noch nicht komplett vogelfrei. Denen wird sozusagen gesagt, okay, wir wissen nicht, wie stark ihr damit jetzt verstrickt seid. Ihr habt immer noch die Chance, jetzt sozusagen Huron den Rücken zu kehren. Und beziehungsweise wir wollen erstmal rausfinden, was da genau los ist. Aber wie gesagt, in dem Moment werden halt die Astral Claws sozusagen auf das gleiche Level wie beispielsweise Emperor's Children oder World Eaters gehoben. Und das bedeutet Klartext, dass sie der Auslöschung freigegeben sind.
Wird denen sowas gesagt? Das ist
im Prinzip das, was die.
Kriegen die da ein Memo so, oder merken sie es einfach? So, ja.
Eine WhatsApp.
Die haben eine eigene WhatsApp-Gruppe. Kommt nicht jeder rein.
Nee, aber das wird natürlich den ganzen loyalen Space Marine Orden gesagt und die wissen jetzt, alles klar, da brauchen wir auch nicht mehr verhandeln, die sollen bis auf den letzten Mann ausgelöscht werden.
Klare Ansage.
Ja, das ist im Prinzip das, was da passiert, was natürlich auch wieder viel Raum für Homebrew-Sachen gibt und coole Inquisitionsgefechte gegen Astral Claws. Ja, das eröffnet natürlich besonders, wenn es um Pen and Paper geht und so ganz andere Welten.
Da fällt mir ein, es wäre dann jetzt in dem Dings auch dann schön, wenn der gute Herr Tooth and Quotes, wenn er dann mal irgendwann mal wieder aktiv wird, dann auch mal Regeln für Inquisitionsschocktruppen und Ordo Hereticus Inquisitoren damit
anfangen. Ja, das Ding ist, ich will ja immer noch hier die offiziellen Kill-Teams austesten gegen Butt-Up-Teams und da gibt es ja inzwischen genug in die Richtung.
Ja. Ja, das... Da.
Ja, aber wie gesagt, die Astral Claws haben es durch Klonexperimente hinbekommen, auf diese Sollstärke zu kommen, was ich ziemlich abgefahren finde.
Also, aber dennoch brauchten die halt, die Gensaat, weswegen ja die Corpse-Taker aktiv wurden.
Ja, ja, genau. Ja. Immer heiß
begehrt. Auch da wieder, Klontechnologie ist ganz, ganz böses Heretic, ne? Also da tut
total.
Man nicht. Allein das ist schon Grund für einen bösen Rüffel von der Inquisition.
Die wenigsten Fall, ja. Dürfen sowas. Also wenn man jetzt an die Retortengeschichte von dem Todeskorb von Krieg jetzt mal so erinnert. Ich glaube, das sind...
Ja, das ist ja was anderes, ne?
Achso, ja,
wenn es die eigenen Leute machen,
das werden, ist
das loyale Leute.
Da werden natürlich beide Augen zugedrückt.
Und unter einer Gasmaske versteckt. Jedenfalls kommen wir zur Säuberung von Cygnax 2.0. Nein.
Ich glaube, wir haben es bisher immer Cygnax ausgesprochen.
Cygnax. Okay, Cygnax 5. Cygnax 5 war vor dem ganzen Gedöns eine riesige Makropolwelt, die ein gigantisches Bollwerk in der Malstromzone repräsentierte. Allerdings gab es dort eine Art Rebellion, die auch ein bisschen durch Todeskulte und durch die Renegatenbande, die Wiedergeborenen ins Leben gerufen wurde. Das führte dazu, dass das, ich sag mal, Cygnax eigene Verteidigungsraketennetzwerk aktiv wurde, beziehungsweise korrumpiert wurde und ein paar Raketen auf die Erde niedergingen, die jetzt zu einer Totenwelt wurde. Also da lebt niemand mehr. Jedenfalls lange Zeit nicht. Jetzt hat allerdings die Inquisition rausgekriegt im Jahre 908 M41, dass dort Huron, beziehungsweise seine Unterhändler, der Astral Claws oder wer auch immer, anscheinend Korrespondenz unterhält mit Heretikern oder Renegatenbanden, die dort aktiv sind. Und zwar wollten, und deswegen, das kann man ja nicht auf sich sitzen lassen, vor allem jetzt, wo alles rausgekommen ist rund um die Astral Claws, dieser Planet muss gesäubert werden. Und zwar aus dem Grund, weil dort sich die Astral Claws vorgenommen haben, mit Hilfe der Renegatenbanden, sich dieser Waffensilos, die dort immer noch in einigen vergrabenen Bergen oder so existierten, die wollten die haben. Wir wissen noch am Anfang, dass Huron dazu neigte, gerne große Waffen einzusetzen, um halt, ja, also ein Exterminatus, why not, kann man ja doch mal gegen eine Welt mit Loyalisten voll einsetzen. Das ist immer noch ein Kriegsmittel, was natürlich Sinn macht. Aber um dem Ganzen das Wasser abzugraben, wurde jemand entsandt. Und zwar die Antwort in Form von einer Kompanie vom Atropos-Clan der Sons of Medusa. Und zwar, die wurden halt hingeschickt mit einer kleinen Stärkung durch die frisch eingetroffenen Exorzisten, also auch eine frische Kompanie von denen. Die in Kombination wurden hingeschickt, um diese Welt zu säubern. In diesem Fall führten die Sons of Medusa das Feld an oder das hatten das Heft in der Hand und sollten die Führungsrolle übernehmen. So, und die fingen halt an, den Planeten erstmal zu blockieren, um die Sezessionisten und Heretiker oder Renegatenbanden auf dem Planeten zu binden und nicht davonkommen zu lassen. Vor allem in dem Wissen, dass die tatsächlich zahlenmäßig unterlegen sind, die Sezessionisten, und mitbekommen haben, dass sie jetzt nicht mehr vom Planeten fliehen können, haben die sich in den toten Höhlenstädten des Planeten versteckt, die noch dazu im radioaktiven Nebel dahin waberten. Also so richtig schön in the fog of war, wie man bei vielen Computerspielen sieht, da versteckten die sich und hatten jetzt gehofft, dass die jetzt runterkommen müssen, und das taten sie auch. Und zwar wurde das ein schmutziges, brutales Geschäft auf kürzeste Distanz.
Das große Geschäft sozusagen.
Auch das ist manchmal brutal, schmutzig, fast immer. Habe ich gerade erst gestern auf Arbeit gesehen. Egal.
Blutig auch.
Nee, anders. Bräunlich. da hat jemand wohl die große Hafenrundfahrt gebucht und bekommen bei uns auf Station. Die Sezessionisten setzten sich in diesem Höhlensystem zur Wehr. Und das Ganze ging extrem schleppend voran. Eingetroffen sind die Truppen der Loyalisten 908 M41, aber diese gesamte Kampagne ging 2 Jahre lang bis 910 M41. Wer so richtig genervt war, waren tatsächlich die Exorzists. Die merkten, okay, was soll das jetzt hier? Sons of Medusa, ihr macht hier euer eigenes Ding oder verfolgt eure eigenen verborgenen Absichten. Was ich übrigens glaube, weil wir wissen ja, die Sons of Medusa sind ja Leute, die gerne, ich sag mal, alten Tech abgreifen und auf einer Welt mit großen, ich sag mal, Hinterlassenschaften oder industriellen Hinterlassenschaften. Da kann man ja mal gucken, ob man da hier und da eine Schraube abmontieren kann und mitnehmen kann, um mal wieder einen Schulterpanzer zu fixieren. Keine Ahnung. Möglich ist es. Jedenfalls warfen die Exorzisten oder die Exorzisten den Sons of Medusa vor, dass das einfach zu lange geht und die Feinde nicht schnell zerstört werden. Ja, und wie das parallel natürlich sein sollte, gab es Angriffe im Sargan-System, und die Exorzisten, ich weiß nicht, ob gewollt oder nicht, aber nutzten die Gelegenheit, dass sie halt auch schnell abgerufen wurden und den Sons of Medusa das Feld zurück oder auf dem Feld zurückließen, dass die jetzt die Säuberung komplett alleine machen mussten. Haben sie geschafft, aber es zog sich natürlich über eine lange, lange Zeit.
Ja, die Exorzisten, das sind ja so richtig salty Typen, ne? Da gab es ja auch gerade hier bei uns im Discord, gab es auch die Frage, wo es denn mehr Lore von, nämlich von Torben, der hat ja diese wunderschönen Executioners gemacht. Und von dem gab es die Frage, weil er Bock auf Exorzist hat, wo es da mehr Lore zu gibt. Und tatsächlich glaube ich, das meiste an Lore zu den Exorzist gibt es in den Imperial Armor Büchern. Und ich habe gerade so eine Kurzgeschichte gelesen über ein Deathwatch-Team, und da ist auch ein Exorzist bei, und der ist auch relativ unbeliebt. Also das sind schon so richtig salty Typen. Da gibt es dann so einen Skriptor, der das ganze Killteam anführt von den Ultramarines, und der liest die Seelen von den ganzen Mitgliedern dieses Deathwatch-Teams. Aber der Exorzist, der hat halt keine Seele mehr. Also ich glaube, das sind sehr, sehr unangenehme Zeitgenossen. Und wenn die dann was scheiße finden, was die Sons of Medusa da machen, dann ist halt auch so, ja, dann sind die halt pissed.
Nee, wenn so ein Typ dir in der S-Bahn mit in deinem Vierer sitzt, das ist so unangenehm, bestimmt.
Ja, ich hasse das auch. Ich hasse, die drängen sich halt auf. Ne? Hab heute gerade wieder bei so einem Exorzisten gearbeitet,
eine Außenabstelle installiert.
Furchtbar. Steht die ganze Zeit neben dir und ist nur unangenehm.
Ja, Kirchensalberei oder was er da die ganze Zeit von sich gibt, das ist so. Boah, nee.
Die hören immer 2 Lieder gleichzeitig. Immer Ave Satanus von Venom Inc. und Ave Maria. Aber immer gleichzeitig, auf derselben Lautstärke.
So. Die werden ja auch beschrieben, dass sie halt immer so, dass sie eigentlich total ruhig sind. So. Und dann halt aber im Kampf natürlich wie immer komplette Austicker. Und dass die irgendwelche laut Choräle singend in die Schlacht gehen und dann halt die ganze Zeit beim
Gegner zerhacken. Da freue ich mich auch richtig auf die Folge. Auf Exorzist, super cool. Also so viel sei gesagt, Damit du dabei sein darfst, musst du erstmal besessen gewesen sein.
Super. Also jetzt die Orden, die jetzt noch kommen, die sind alle, da kommen noch richtige Schmankerl.
Und die
richtig, alles crazy.
Die Folge werden wir aufnehmen in Form von Kirchengesängen. Also wir werden uns da extra einer Kirche einschließen lassen und
wahnsinnig starker Hall bei der Aufnahme, einfach
Genuss für die Ohren. Schlimm und schön. Man möchte abschalten, aber auch gleichzeitig lauter stellen.
Schön, genau.
Ja, weiter geht's, oder?
Weiter geht's mit der zweiten Schlacht ums Sagan-System. 900
das Sagan, wie wir Sagan, in den bisherigen Sagan, Folgen Sagan, gesagt
Entschuldigung,
haben.
Entschuldigung, Sagan.
Scheiß Kartoffeln, ey.
Scheiß Kartoffeln, das ist ja richtig, das ist ja richtig ekelhaft.
Achso, dann steige ich nochmal wie vorhin ein. Also Angriffe im Sagan-System, wir müssen das jetzt nur zurückschneiden.
Nicht zu verwechseln mit dem Sagan Mega Drive.
Oh, Alter.
908 M41, die zweite Schlacht ums Sagan-System. Und,
da gibt es einen kleinen Fehler, den Grabowski da gerade eingebaut. Es ist 333, nicht 333.
Ja, am westlichen Rand der Mahlstromzone liegt das Sagan-System. Möchte jemand anders weitermachen?
Nein, jetzt mach doch einfach.
Am westlichen Rand der Mahlstromzone liegt das Sagan-System. Eins der bedeutsamsten Systeme der Mahlstromzone, weil es halt ein extrem wichtiger Knotenpunkt für Schifffahrtsrouten ist. Und das fiel 333 908 M41 in die Hand der Sezessionisten.
Also man kann sagen, das Imperium hatte dann nichts mehr zu sägen. Ey komm, wenn ich den nicht gemacht hätte, wenn ich den jetzt nicht gemacht hätte, hätte ich nicht schlafen können.
Oh Gott.
Ja, den ist natürlich gut. Den ist natürlich gut. Oh.
So, wir sind 3330 908 M41. Grabowski, das hast du ganz furchtbar gut gemacht und bitte mach weiter.
Ja, ja, selbstverständlich. Da man dies nicht einfach so stehen lassen konnte, stampfen die Loyalisten die bisher größte Streitmacht dieses Krieges aus dem Boden. Dieser super Zusammenschluss der Loyalisten aus Red Scorpions, Raptors, Fire Angels, Exorcists, Salamanders und Nova Marines. Und Ein gaschieres Gemetzel auf beiden Seiten ging halt los, und in dem sie absolut gar nichts geschenkt wurde. Und der Kampfeseifer der Sezessionisten war quasi grenzenlos. Also die hatten natürlich die waren hart ambitioniert und wollten abliefern, haben es dann auch getan. Und die Astral Claws versuchten auf Sagan 3 sogar dann, oder das heißt, versuchten nicht, die haben zum Ende des Kampfes auch Virusbomben abgeworfen, weil es halt da so zur Sache ging und die Frontlinie der Astral Claws halt schon so zerstört wurde, dass einfach sich gedacht wurde, okay, Virusbomben, Abfahrt dafür, und wir machen den ganzen Planeten mal komplett unbrauchbar. Das ging da bisher so ab. Heldenhaft, aber geprägt von starken Verlusten und in den eigenen Reihen, konnten die Fire Angels den Astral Claws einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn sie sonst auch relativ uninteressant sind, das haben sie auf jeden Fall richtig gut hingekriegt.
Ja, und es wird auch nicht wirklich erwähnt, wie das jetzt zustande kommt, weil eigentlich hatte Kallen die doch in die Reserve beordert, ne?
Mhm.
Das finde ich ein bisschen weird. Das habe ich beim Lesen auch so gedacht. Auf einmal sind die wieder an vorderster Front dabei. Also ja gut, kann natürlich auch einfach nur eine Kompanie sein oder so, aber das finde ich komisch.
Sei denen auf jeden Fall gegönnt, aber ich konnte mir auch nicht so richtig einen Reim drauf machen, weil ich hätte eher darauf getippt, dass das dann, oder hätte eher, ich finde, die Vermutung würde eher nahelegen, dass halt ein anderer Orden da ordentlich Bambule.
Ja gut, die sind getrieben durch Hass, ne? Also das ist ja schon so, dass die dann Bock haben, da auch die Köpfe rollen zu lassen. Aber das habe ich ein paar Mal bei den Imperial Armor Büchern. Also ich will jetzt nicht schlecht darüber reden. Das sind die besten Bücher, die jemals rauskamen von Games Workshop. Aber da sind ein paar Mal so Sachen, dass einfach so ein Orden auf einmal da ist und überhaupt nicht darüber gesprochen wird, dass der jetzt irgendwie dahin geflogen ist oder so, ne? Also das ist auch, wo die Nova Marines das erste Mal auftauchen im Text, ist einfach so, oh ja, da sind jetzt auf einmal Nova Marines. Es wird nirgendwo gesagt, dass die dazustoßen, aber sie sind auf einmal da.
Das fühlt sich ein bisschen an wie so die Zweitbesetzung, wenn die Erstbesetzung mit Brechdurchfall hinter der Bühne sitzt und dann, ey, mach du jetzt den Romeo und dann, ja.
Ja.
Ohne Anmeldung.
Ja, das mag natürlich Sprachbarriere sein, aber ich fand jetzt diesen Abschnitt, wo wir jetzt gerade drüber reden, diesen Abschnitt, Absatz, Satz, das ist auch ein bisschen, also ist schon ein bisschen komisch geschrieben, ne? Also ich weiß auch nicht, ich würde mal behaupten, ich kann ganz gut Englisch, aber was die da jetzt genau getan haben sollen, erschließt sich mir da nicht.
Ja, vielleicht hat Alan Blyder auch leicht einen gehabt, ne? Also kann ja sein, dass der auch mal einen Lütten genommen hat, während er das geschrieben hat.
Also ein Uso oder auch zwei.
Können ihn ja leider nicht mehr fragen.
Leider nicht. Man verzeichnete auf jeden Fall ab diesem Zeitpunkt die höchsten Verluste, die es bisher in einer Schlacht bis zu dem Zeitpunkt gegeben haben soll, laut Aufzeichnungen. Außerdem büßten die Sezessionisten einige ihrer wichtigsten Kriegsschiffe ein. Dies hatte dann auch zur Folge, dass die Loyalisten die Kontrolle über die wichtigsten Warp-Routen in diesem Kriegsgebiet zurückerlangen konnten. Und ebenso ermöglichte dieser grandiose Sieg der Loyalisten die Rückeroberung des Endymion-Clusters zu starten. Also der Startschuss wurde für den Abschnitt dann gegeben.
Man kann sagen, dass die Sezessionisten so ziemlich auf dem absteigenden Ast sind.
Ja, das kann man so sagen.
Finde ich hart, dass das schon am Ende vom ersten Buch halt so sehr in Stein gemeißelt ist, dass das für die kein gutes Ende nimmt.
Das hätte echt geil sein können, wenn man dann nochmal, dieser Klassiker von wegen so, oh ja, scheiße, der Held sitzt voll in der Kacke und kommt da gar nicht mehr raus und dann blätterst du einem eine Seite weiter, aber dann...
Aber dann, ja, nee, aber naja gut, aber wenn man sich anguckt, wie viele Astartes-Orden da von Seiten der Loyalisten reingeworfen werden, ich meine, das ist auch schwierig, ne?
Ja, aber, ja, irgendwas ist ja immer.
908 M41 bis 909 M41, die grüne Flut. Und zwar, wie wir das vorhin schon angerissen hatten, während sich halt die ganzen Sezessionisten und Loyalisten so gegenseitig die Lippe dick gezaubert haben, gab es ja noch andere Kräfte oder andere Parteien, die da ihre Chance gewettet haben. Und wer findet das halt geiler, wenn sie Leute so richtig voll auf die Zinne geben als Orks? Also sind jetzt mehrere Warbots aufgetaucht und haben ihre Chance gesehen, einerseits Beute zu machen, andererseits einfach kaputt zu machen oder sich einfach mit den Größten der Größten messen zu können. Und ja, da sind halt mehrere Warbosse im Segmentum Ultima eingefallen. Und erst als
aber das hatte von Seiten der Orks ja nichts mit dem Butterboard zu tun.
Nö, nee, aber da war halt gerade ein Machtvakuum, also es hat da gerade keiner aufgepasst und dann ist das halt passiert.
So, ach so.
Die Tür war offen, sie ist reingekommen, hat gemeint, nur wenn keiner da ist, dann bleiben wir halt hier. Und das hat man auch mitbekommen im Imperium, man konnte nur zuerst nicht so wirklich darauf reagieren, weil man halt, also es brannte halt einfach brutal an der anderen Ecke. Und erst zu diesem Zeitpunkt des Konflikts, wo sich das ein wenig für die Loyalisten entspannt hat, konnte man kombinierte Kräfte der Nova Marines, der Raptors und der Holy Griffins denen entgegensetzen. Und wie wir es halt schon erwähnt haben, haben halt die alle im Zuge des Konflikts richtig ihr Futter wegbekommen und waren halt eigentlich, hätten eigentlich erstmal sich irgendwie wieder sammeln müssen oder neue Brüder in die Reihen aufnehmen müssen, munitionieren. Ging aber nicht, also weil halt schon wieder irgendwas los war. Also hat man die drei Orden oder die Reste der drei Orden zusammengezogen und mit Reserven der Imperial Marine aus dem Segmentum Sola zusammen versucht, diese Orks wieder loszuwerden oder zumindest denen habhaft zu werden und dem was dagegen zu setzen. Die stellten mittlerweile ein relativ großes Problem für die Sicherheit im Segmentum Ultima dar. Also das war nicht nichts.
Ach so, was daran noch sehr, sehr wichtig ist, deswegen steht im Skript kleiner Kasten, es geht halt auch Nee, der kleine Kasten ist auf der nächsten Seite. Es geht halt darum, dass die Inquisition gezielt diese Orden abgezogen hat, weil das eher Menschenfreunde sind. Die wollten halt nicht, dass da irgendwer Gewissensbisse bekommt, wenn man Astartes-Orden auslöscht, die vor 50 Jahren noch loyal waren. Und deswegen haben sie halt gezielt diese Orden, also das sagen Gerüchte, ne? Böse Zungen behaupten, die Inquisition hätte das so eingefädelt, dass man genau die Orden abzieht, die vielleicht Gewissensbisse hätten, die Astral Claws komplett auszulöschen und gegebenenfalls die Mantis Warriors, Lamentas und Executioners noch mit oben drauf zu legen. Und deswegen haben sie halt genau gezielt diese Orden rausgenommen. Weshalb sie da nicht direkt die Salamanders mit rausgeworfen haben, weil das wären so die ersten, an die ich denken würde, wenn es um Gutmenschen geht. Aber gut.
Gut, aber bis darauf macht es aber auch total Sinn. Jetzt mal ganz stumpf gesagt, weil in so einer Situation...
Wahrscheinlich, weil die ja noch eine relativ höhere Sollstärke hatten.
Doch, in so einer Situation willst du ja dann von Inquisitionsseite aus, sag ich jetzt mal, wenn du Zugriff darauf hast oder da halt was machen kannst, dann willst du natürlich halt Chaos haben. Dann willst du einfach nur sehen, dass da Planeten brennen und Gesichter schmelzen, um da aufzuräumen. Also böse Zungen, ja, wie gut können die Zungen der Inquisition schon sein?
Ja, nee, aber das klar würdest du ja nie offen sowas, der Inquisition solche spitzfindigen Intrigen unterstellen.
Selbstverständlich nicht. Die Inquisition distanziert sich davon.
Wird es nur gemunkelt, aber das hat dann auch ein bisschen gedauert, aber das war auch so ein bisschen der Punkt, wo, naja, die Exorzists waren neu im Konflikt und die Star Phantoms hatten gerade mal eine Simse rübergeschickt, dass sie auf dem Weg sind und da hat sich die Inquisition gedacht, okay, dann nehmen wir mal die aus dem Spiel, die vielleicht ein Veto einlegen würden, wenn es um den Genozid an 4000 Space Marines geht.
Bei den Salamanders steht ja aber auch, dass da gibt's die Gerüchte, dass die sich mehrfach diesem Druck entzogen haben. Also da wurde schon gesagt, jetzt geht ihr bitte auch mal nach Hause. Und die haben gesagt, was? Habe ich gerade nicht gehört. Entschuldigung, schlechte Verbindung.
Ja, wieder keinen Empfang gehabt. Ja.
Ich fahre gerade durch den Tunnel.
Ja, das ist auch, wir wollten, also wir sind, glaube ich, an diesem Punkt sind wir auf jeden Fall durch mit dem Lore für diese Folge. Wir wollten eigentlich die letzten drei Seiten von dem Buch auch noch mit durchorgeln, aber haben uns dann dafür entschieden, das in eine Folge zu packen, weil da geht es nochmal richtig rund. Also nächstes Mal, wenn wir das Buch behandeln und kein Orden, dann ist auf jeden Fall Finale, woho, fürs erste Buch. Wir sind alle ganz aus dem Häuschen. Ich war ja tatsächlich jetzt lange Zeit abwesend in dieser Folge und konnte nicht hören, was ihr im ersten Part von Hurons sündigen Vergehen so über die Tiger Claws erzählt habt, aber deswegen würde ich jetzt erstmal meinen Playlist-Wunsch in den Hut werfen und zwar von Marilyn Monroe, Teach Me Tiger.
Oh!
Das ist, also ich finde, das ist ein Lied, diese Stimme. Ne?
Also, okay.
Wow. Es geht richtig, richtig unter die Haut. Ne?
Hast du mal Der König von St. Pauli
gesehen? Nee, jetzt ernsthaft, ich finde das richtig. Nö.
Ja, ich habe gesehen damals, auf Sat 1 kam es.
Wunderbar. Der Sommerspruch, das Lied hat eine ganz, ganz starke Rolle in diesem Film.
Ist echt, ich sehe gerade, das ist gar nicht von Marilyn Monroe, das ist von April Stevens.
Ach, Potato Potato.
Ja. Cool, welche habe ich jetzt wieder richtig, richtig Scheiße erzählt? Ja.
Ist egal. Soll ich?
Ja, hau rein.
Ich wünsche mir von Helicopters Toys and Flavors.
Alles klar. Guck mal, wieder nur Knaller auf die Liste, ne? Hab ich im Gefühl. Komm, Grabowski, jetzt mach das Steigerlied oder sowas. Das muss.
Steigerlied?
Der Steiger.
Ich würde die Helden meiner frühen Jugend nehmen, Dark Throne mit Divided We Stand, auf die kleine, wir ziehen hier mal so ein paar Leute oder ein paar Marines ab, Geschichte von eben.
Ist auch so, ne? Also es ist, das Imperium ist das Imperium, aber untereinander sind sie sich doch nicht so grün.
Nicht so wirklich.
Nico, was hast du denn für uns zu bieten? Vielleicht also, Feuerschwanz oder ja D'Artagnan?
Nein, es wird auf jeden Fall was ganz Tolles. Nein, also ihr kennt ja meine Liebe zu den Franzosen und es wird was Französisches. Und zwar der Movement, den die Minotaurs da in dem Sektor hinterlassen, das motiviert mich auch immer, bei dem Lied mich zu bewegen von Plastic Bertrand oder wie auch immer der heißt. Mhm. Caplan pour moi.
Caplan pour moi.
Oh, der Caplan pour moi. Super.
Ich dachte jetzt eigentlich, Minotaurs hätte mal einer Sorbas Tanz genommen oder sowas.
Hier, Dingens, Sertaki hier. Wie heißt es? Ja, genau, Sorbas der Grieche.
Bitte. Ja, genau.
Machen wir dann, wenn wir die Chapter vorstellen.
Apropos Grieche, da hätte ich jetzt heute eine Geschichte zu. Aber egal.
Erzähl sie deinem Klo.
Ja.
Ja.
Ganz zielrecht beim Griechen. Das Gute ist beim Griechen hier in Kaltenkirchen, selbst wenn du das Essen abholst mit dem Auto und ein alkoholfreies Bier noch bestellst, kriegst du ein Uso dazu. Super.
Ja. Ey, Arbeit ist Arbeit, ein Schnaps.
Diskus Suso hat Uso für Suso.
Ja, Dennis, was hättest du denn gern?
Dann hätte ich gerne, um so das, den Flavor von dem, was da gerade so alles in der Maelstromzone passiert, aufzufangen, hätte ich gern von der Band Beast Milk den Song Surf the Apocalypse.
Surf the Apocalypse. Cool, aber bei Flavor hatte ich jetzt sofort an Sonnenbank-Flavor gedacht.
Was ist hier wieder los, ey? Köln.
Das sind nur Verrückte bei dir vor der Tür. Dabei ist das schon so richtig so ab vom Schuss im Prinzip, das Studio, ne? Also das sind jetzt
eigentlich nicht. Nee. Wir sitzen hier zwischen zwei großen Plätzen, wo eigentlich immer was... Und hier wohnen ganz viele Studenten.
Ja, gut.
Die auch selbst hier im Haus.
Natürlich,
ne? Und dadurch, dass die hier in dem... und dadurch, dass sie hier nebenan im Kiosk Bier für einen Euro verramschen, hier sind gerade Leute, die irgendwie an ihren Gesichtern Bierflaschen aufmachen.
Geil, nicht gut. Da war ich mal auf einer Party, da hat auch einer gesagt, er könnte das in seiner Augenhöhle. Da hat er dieses Bier da angesetzt und hatte auf einmal einfach so einen 6 cm Cut übers Gesicht.
Schön mit der Bierflasche mit dem Deckel so rausgelöffelt.
Ja, also richtig, der hat sich richtig einfach so eine Furche Fleisch aus dem Gesicht gerissen.
Das geht halt. Ich habe letztens jetzt den Film gesehen. Das geht halt in den USA, wo du so Drehverschlüsse hast, aber doch nicht so. Eurotrip, ein Klassiker. Oh,
großartig.
Und großartiger Film. Und der Hooligan, der macht halt mit seinen beiden Augen zwei Bier auf. Das ist so großartig. Finde
ich auch richtig geil.
Ja.
Sehr schön.
Das ist echt gut.
Wir gehen jetzt nochmal alle pinkeln und nehmen die nächste Folge auf. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht und wir hören uns dann bald wieder, oder?
Adieu da.
Tschüssi.
Da. Esst mehr Gyros.
Adieu da. Nichts Neues. Präsentiert. Der